Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Menschenbilder.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und im heutigen Gespräch geht es um eine sehr grundsätzliche Frage bei der Gestaltung von Veranstaltungen. Von welchem Menschenbild gehen wir dabei aus? Ich meine nicht das Erstellen einer Persona oder mehrerer Personae der Teilnehmenden, was ja zu einer guten Eventplanung gehören sollte. Die Frage zielt ein paar Etagen tiefer. Halten wir den Menschen für eher gut, aber manchmal zum Bösen verführbar durch Politik, Religion, Ideologien? Oder halten wir ihn für eher gewaltbereit, nur gezähmt durch Moral, Gesetze und Kultur? Gehen wir davon aus, dass Menschen eher träge und faul sind und mit Belohnung und Bestrafung angetrieben werden müssen? Oder sehen wir uns als soziale Wesen, die kooperativ sind und gerne ihren Beitrag zur Gemeinschaft leisten, etwa auch bei Veranstaltungen aller Art? Eine, die solche Fragen erforscht, ist die österreichische Kulturanthropologin Bettina Ludwig. Sie hat Jäger- und Sammlergruppen in der südafrikanischen Kalahari-Wüste teilnehmend beobachtet, also mit ihnen gelebt und deren Verhalten wissenschaftlich beschrieben. Und sie ist selbst Veranstalterin, nämlich des österreichischen Zukunftssymposiums. In ihrer Person kommen also Forschergeist und praktische Umsetzung zusammen. Besser geht's nicht für unser Thema. Herzlich willkommen, Bettina.
Ja, vielen, vielen Dank. Die wahrscheinlich beste und großartigste Anmoderation und Begrüßung, die ich bis jetzt erlebt habe.
Ich fühle mich geehrt. Bettina, Anthropologie, deine Domäne ist die Wissenschaft von der Natur und Kultur des Menschen. Es geht beispielsweise darum, wie unterschiedliche Ethnien und Volksgruppen ihr Zusammenleben organisieren. Du hast eine Gruppe in der Kalahari erforscht und eine Zeit lang mit ihr gelebt. Als Rednerin und Buchautorin beziehst du dich immer wieder auf diese Erfahrung. Was hast du dort gesehen, erlebt und erforscht, was uns im globalen Norden, die wir doch völlig anders leben, inspirieren und weiterbringen könnte?
Ja, das ist eine große Frage. Ich versuche mal damit zu starten, mit einem Überblick. Und zwar, ich habe eins gelernt, dass der Mensch sich auf ganz unterschiedlichste Arten und Weisen organisiert. Und das kennt man jetzt vom Reisen. Wenn man unterwegs ist, merkt man, ah, okay, die Leute leben anders, sie gehen ein bisschen anders mit Zeit um, die Logistik funktioniert vielleicht anders, man lebt anders, ja. Aber in Jäger-Sammler-Gesellschaften hat es noch einmal eine andere Dimension. Und zwar, ich möchte gleich so ein paar Beispiele bringen, damit man sich das vorstellen kann. In Jäger-Sammler-Gesellschaften zum Beispiel zählt man nur bis 5. Und ab dann ist alles vieles. Also bei den Schutzkorn-Sisan, bei denen ich forsche, also die sprechen eine Klicklautsprache, Schutzkorn, in der Kalahari-Wüste Namibias zählt man nur bis 5. Und ab dann ist wirklich alles vieles und das macht natürlich was mit einer Gesellschaft und auch mit dem Individuum. Ich habe einfach verstanden, dass so wie wir uns hier organisieren, also in dem zentraleuropäischen Raum, aus dem ich komme, das ist natürlich nicht der Standard oder normal, sondern gelernt normal ist tatsächlich extrem relativ. Und wir dürfen da, glaube ich, aufmachen, wenn es darum geht, uns zu überlegen, was braucht der Mensch, also auch die Dinge, die du ihm vorhin angesprochen hast, dann dürfen wir, glaube ich, da viel größer und weiter denken.
Ich glaube, wir kommen noch zu einigen Beispielen immer wieder auch auf das temporäre Zusammenleben von Menschen, genannt Veranstaltungen bezogen. Aber nochmal zum Hintergrund, wie lange warst du bisher schon dort? Wie oft bist du dort in dieser ganz anderen Welt?
Und zwar habe ich gestartet 2017. Ich war zweimal dort, 3 Monate. Und dann kamen 2 Einschnitte in meinem Leben, also Corona, was uns alle betroffen hat. Und dann wurde ich Mutter. Dann gab es einfach so eine längere Pause. Und jetzt im Herbst, das erste Mal mit Kleinkind und Partner, gemeinsam steht die nächste Reise an. Konkret ist es eben, wie du schon gesagt hast, im südlichen Afrika, also in Namibia. Und dort ist die Kalahari-Wüste, die erstreckt sich über mehrere Länder, aber ein Teil ist eben in Namibia. Und da leben die Schutzkorn-Sisan, das sind ca. 2400 Individuen, die sich in Kleingruppen unterteilen, immer so Gruppen von 60, 65 Personen. Und mit einer dieser Gruppe darf ich forschen und arbeiten. Deswegen bleibe ich auf meine Art und Weise gerade dran.
Was ist da dein Fokus?
Gestartet hat es mit Animal Tracking, mit Spurenlesen. Die lesen wirklich jedes Detail und jede große Bewegung in diesem Land, in dem sie leben. Und die wissen einfach ganz klar Bescheid, welche Tiere wann wo sind, wer sich wie bewegt, wie das Wetter gerade die Flora beeinflusst und die Flora und Fauna beeinflusst. Ich habe dann auch gelernt, dass die Menschen nicht nur die Tierspuren lesen, sondern tatsächlich auch die Menschenspuren. Also wir sind auf einem Jeep gesessen, ich mit 2 Jägern und einem Tracker. Und einer davon war Übersetzer Und die Tracker haben halt immer so besprochen, da unten am Weg, welche Tierspuren sie sehen. So, ja, ein Elefant, ein Kudu, ein weiblicher Leopard, wie auch immer. Und ich habe damals so die Tierbegriffe, die Vokabeln gelernt und irgendwas habe ich nicht verstanden. Und ich sage zu den Übersetzern, die mir, du, das habe ich jetzt nicht verstanden, was war das? Und er sagt so, na, das ist nicht wichtig, das war nur sein Cousin, der ist vor 3 Tagen hier gegangen.
Die Menschenspuren.
Also das beschreibt den Level an Expertise, oder? Und in diese Themen bin ich reingegangen und habe mir angeschaut, wie funktioniert das mit dem Spurenlesen und wozu braucht man das? Und das ist wirklich nicht nur bei der Jagd im Einsatz, sondern in mehreren Bereichen. Und mittlerweile bin ich bei einem viel breiteren Thema angekommen, und zwar eigentlich bei Community-Leben. Wie läuft es ab? Welche Regeln gibt es da? Was ist vergleichbar mit dem, was ich in meiner Sozialisierung erlebt habe? Was ist anders? Und schaue mir genau dort diese Regeln der Gemeinschaft eigentlich an.
Da kann ich ja sehr schnell einen Link setzen zu temporären Gemeinschaften, also Kongresse, Tagungen, Symposien, die so mehrtägig gehen, die auch ihre Rituale, ihre Symbole, ihre Kommunikation haben. Erstmal die grundsätzliche Frage: Sind solche Veranstaltungen, über die wir sprechen, eigentlich auch ein Thema für Kulturanthropologinnen?
Gute Frage. Es ist immer so, innerhalb der Kulturanthropologie geht es ja um den Menschen. Anthropologie besteht eigentlich aus 2 Begriffen, aus Anthropos und Logos, also der Mensch und die Lehre. Und die Anthropologie ist die Lehre vom Menschen. Und genauso breit wie diese Definition ist, so breit ist auch unser Feld. Überall, wo der Mensch involviert ist, das schauen wir uns an. Es gibt nichts, das man sich nicht als Anthropologe anschauen könnte. Und deswegen gibt es ganz bestimmt auch einen Fachbereich, der sich Veranstaltungen anschaut.
Gut, aber jetzt zu deiner Forschung. Du guckst dir jetzt, auch wenn du wieder hingehst, die Organisation des Zusammenlebens an. Gibt es denn da Dinge, die uns hier im globalen Norden zum Nachdenken bringen können, die uns inspirieren können oder die uns auch weiterbringen können? Das Thema Zukunft interessiert dich ja sehr stark.
Ja, da gibt es einige. Was ist jetzt das Spannendste im Hinblick auf Veranstaltungen? Ein Punkt, den ich auch bei meiner eigenen Veranstaltungsreihe versucht habe umzusetzen oder einfließen lassen, ist der Punkt des bedingungslosen Gebens. Und damit meine ich Folgendes: In Jäger-Sammler-Gesellschaften bringt sich jeder und jede auf seine Art und Weise ein. Was ganz spannend war für mich herauszufinden, ist, dass Arbeitsteilung zwar existiert, aber Arbeitswertung oder Bewertung existiert nicht. Als ich angefangen habe, mich in diese Forschungen einzuarbeiten, habe ich gelernt, dass in Jäger-Sammler-Gesellschaften Männer jagen und Frauen sammeln. Also Männer jagen und sammeln und Frauen sammeln so. Und als moderne Feministin war ich dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, enttäuscht, weil ich mir dachte, oh, jetzt ist es wieder so, jetzt jagen wieder nur die Männer, jetzt haben wir da wieder irgendwie so einen Gender Pay Gap drin, wenn die anderen mehr Care-Arbeit machen. Und letztendlich durfte ich aber erfahren, und das ist total spannend für mich, dass es diesen Werteunterschied einfach nicht gibt. Man ist als Jäger nicht irgendwie der Ferrari-Fahrer oder High-Earning-Manager oder irgendwie besser gestellt in der Gesellschaft strukturell, und als Sammlerin ist man nicht die unbezahlte Care-Arbeiterin. Und das ist wirklich der krasse Unterschied, und ich dachte tatsächlich, dass es jetzt eigentlich gar nicht geht, aber auch das haben wir als Menschen drauf. Wir können unterschiedliche Dinge tun, aber sie nicht unterschiedlich bewerten. Und das heißt, in die Jäger-Sammler-Gesellschaften bringt sich jeder auf seine Art und Weise ein, und das kann teilweise auch wechseln. Manchmal macht man halt mehr Wasser holen oder mehr Feuer holen oder mehr kochen und manchmal was anderes. Und alles zahlt aber darauf ein, dass die Community funktioniert. Es hört sich jetzt natürlich super harmonisch an und alles so schön und so harmonisch, das ist es natürlich nicht, aber die Wertungsebene ist einfach nicht drinnen. Und das macht natürlich schon einen krassen Unterschied mit einem Community-Gefüge, mit einem Gemeinschaftsgefühl, weil die Leute dadurch, dass sie beitragen und etwas geben, ein Zugehörigkeitsgefühl bekommen. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir in der Veranstaltungsbranche viel mehr reinbringen dürfen. Tatsächlich nicht nur in der Veranstaltungsbranche, sondern in der Wirtschaft an sich, aus meiner Sicht, zu verstehen, dass etwas beitragen dürfen und können, ein Zugehörigkeitsgefühl entstehen lässt. Und dann kommen die Menschen selber ins Tun. Die Frage ist dann eigentlich, die man sich stellen muss, welche Strukturen muss ich schaffen, damit die Leute geben können? Und nicht, welche Strukturen braucht es, damit die Leute das, was ich ihnen anbiete, von mir nehmen wollen. Der Mensch an sich, also das ist meine Sicht als Anthropologin, ist nicht hauptsächlich gemacht zum Nehmen, sondern zum Geben. Wir müssen da umdenken, diese Sache auf den Kopf stellen.
Der Glaubenssatz lautet doch eher in der kapitalistischen Wirtschaft, dass es um Nehmen geht, möglichst viel mitnehmen, immer mehr mitnehmen. Wie kommst du darauf, dass wir eigentlich eher im Grunde, im Herzen, im Wesen, wie auch immer, im Kern Gebende sind?
Weil wir uns eben so organisieren. Also der Mensch ist ja kein Einzelkämpfer, keine Einzelkämpferin. Also diese Idee von, man kann irgendwie alleine in der Wildnis 3 Wochen ohne Messer überleben. Das ist ja die Geschichte, die wir auch uns im Kapitalismus erzählen, alleine schaffen können. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht nicht die Natur des Menschen. Die Natur des Menschen ist seine Kultur. Und bei Kultur geht es darum, sich gemeinschaftlich organisieren zu können, also Teil einer Gruppe sein zu können, eben nicht alleine. Und zum Beispiel in der Kalahari-Wüste ist es so, und es zieht sich durch alle Jäger-Sammler-Gesellschaften global durch, dass die Menschen vor Ort ganz klar wissen, wenn ich jetzt 2, 3 Wochen alleine in der offenen Kalahari, im offenen Busch wäre, dann würde ich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht lebend zurückkommen. Und das spüren die Menschen viel mehr am eigenen Leib und die verinnerlichen das, die wissen das. Und in unserem gesellschaftlichen Kontext, jetzt sprechen wir jetzt einfach von Zentraleuropa, haben wir das einfach nicht mehr so am Schirm. Wir sagen, es funktioniert auch allein. Ja, und natürlich ist es so, wenn wir jetzt 2, 3 Wochen allein in einer Hütte in Tirol am Berg sind, dann kommen wir da schon lebend zurück. Das wird sich ausgehen. Aber man muss jetzt an Situationen denken, wie viele Menschen gibt es eigentlich in einer Gesellschaft, die ungewollt einfach 2 Wochen einmal allein in der Wohnung sind, wo keiner hinkommt und die nirgends hingehen. Und dieses Alleinsein, das macht ganz klar, was man dann immer stirbt, nicht nach 2 Wochen, aber das macht etwas in einem innen drinnen. Und aus anthropologischer Sicht ist es auch wissenschaftlich einfach klar ersichtlich, dass der Mensch dazu gemacht ist, in Gemeinschaft zu leben. So haben wir es auch 300.000 Jahre lang hierher geschafft. Alleine hätte man die vielen evolutionären Hürden ja gar nicht nehmen können.
Ja, in der letzten Zeit ist in der Soziologie diese Forschung zum Thema Einsamkeit sehr intensiv betrieben worden. Und man weiß, dass Einsamkeit erstens viel weiter verbreitet ist, auch in der jungen Generation. Also dass in England 20% der Befragten gesagt haben, sie haben keinen einzigen wirklichen Freund, definiert als jemanden, zu dem ich gehen kann, wenn es mir schlecht geht. Und man hat auch die psychosozialen Folgen von Einsamkeit besser erforscht, also dass es zu Depressionen führt, dass man natürlich auch an einem Infopool nicht mehr teilnimmt, also so diese ganz kleinen Tipps, die man so im täglichen Leben braucht. Wie wichtig ist Vertrauen in diesen Gruppen, die du beobachtet hast und beobachten wirst, das gegenseitige Vertrauen? Ist das überhaupt eine Frage? Ist das ein soziales Schmiermittel?
Absolut, weil das spielt eigentlich auch genau ins selbe Thema ein. Vertrauen hat aus meiner Sicht auch oft mit Zukunft zu tun, mit Zukunftsangst. So vertraue ich auch in die Zukunft, in das, was als nächstes kommen wird. Und Jäger und Sammler vertrauen überhaupt nicht in die abstrakte Zukunft oder in Glück, Schicksal oder Zufall, sondern die vertrauen in eine Sache und zwar in ihre Community, in die Menschen neben sich. Und sie wissen, dass jeden Schritt, den sie als Nächste gehen müssen, den gehen sie eben nicht alleine, sondern da sind immer Menschen neben, hinter, vor ihnen. Man muss nie alleine gehen. Und auch das haben die Menschen verinnerlicht und spüren das einfach. Und man geht da schon anders dann durchs Leben, glaube ich, wenn man so eingebettet ist in so einem sozialen Gefüge, in so einem Setting. Und das haben aber eben so viele Menschen aus der Gesellschaft oder aus der Welt, aus der ich komme, nicht. Und das ist, glaube ich, ganz was Drastisches und das ist ein absolutes Zukunftsthema für mich. Und ich glaube, es wird auch gesellschaftlich immer ein größeres Thema. Wie können wir es hinkriegen, dass wir wieder mehr ein Gefühl von Community aufbauen? Und da geht es natürlich auch um Veranstaltungen. Wie können wir es da hinkriegen, dass die Menschen ein Gefühl von Community bekommen und nicht ein Gefühl von Konsument, Konsumentin? Ich gehe dahin, konsumiere, gehe wieder nach Hause, das war's.
Du bist ja selbst Veranstalterin. Was kannst du tun? Du sagst, wir müssen Strukturen schaffen, damit sich Gemeinschaft entfalten kann, damit sich Vertrauen bilden kann. Was tust du selber zum Beispiel beim Zukunftssymposium, damit die Menschen, die da zusammenkommen, die sich erstmal alle gar nicht kennen, die erstmal gar nicht einer gemeinsamen Gemeinschaft angehören, damit die sich vertrauen?
Ah, das ist eine super Frage, aber das ist so ein spannendes Thema und ich probiere da eben gerade so vieles aus, da spreche ich voll gern drüber. Zum einen, als eine Sache, die für mich über allem dann eigentlich steht, ist weggehen von Transaction hin zu Relationship. Also,
oh, das auf Deutsch bitte.
Weggehen von Transaktion, das zu sehen, dass wir Kunden reinholen und dass eine Transaktion zwischen einem Anbieter, Anbieterin und einem Kunden ist, hin zur Beziehung. Alles, was wir anbieten, was wir tun, was wir dann auch an Veranstaltungstagen selber organisieren, zielt darauf ab, den Menschen das Gefühl zu geben, sie gehen hier in ein Beziehungsfeld und nicht in ein Transaktionsfeld von Kunde, Anbieter, das irgendwie an der Oberfläche bleibt, sondern wir gehen da in die Tiefe mit den Menschen. Wir wollen nicht, dass die Menschen Gäste sind, sondern sich als Menschen fühlen.
Genau, wie macht ihr das praktisch?
Also ich habe das Zukunftssymposium organisiert, das mache ich jetzt halt zum dritten Jahr jetzt gemacht und ich habe immer mehr Anfragen bekommen, kann ich irgendwie beitragen, kann ich irgendwie helfen, kann ich da irgendwie dabei sein. Das heißt, in erster Linie ist natürlich meine Personal Brand, also meine Außenwirkung, ein großer, wichtiger Faktor, weil die Menschen ein Gesicht zu einer Veranstaltung haben und die Themen, die Dinge, die ich schreibe, die ich verbreite, das interessiert halt manche Menschen und die, die es interessiert, die kommen dann zu mir und sagen, kann ich bei deinen Aktivitäten mitmachen? Und da sind immer mehr Fragen, Anfragen gekommen und haben wir gesagt, wir starten so eine Art freiwilligen Call. Wir haben dann eben einen Social Media Post gemacht und es haben sich ad hoc 20 Leute gemeldet und dann haben wir ein Team an Freiwilligen aufgebaut, die sich einbringen wollen. Und sagt, okay, bringt euch ein, wer will was machen und die Leute dann auch wirklich walten lassen. Natürlich habe ich immer die Endentscheidung und so weiter, ist klar, aber die Menschen dürfen sich immer einbringen und dürfen sagen, hey, wenn ich zu so einer Veranstaltung gehen würde, dann würde ich einen Raum machen, in dem man als Teilnehmer und Teilnehmerin auch mitkommunizieren kann, mitreden oder Sachen aufschreiben. Dann die Kommunikationsexpertin war mit dabei, die hat einen ganzen Raum bekommen und gesagt, gestaltet den, überlegt ihr was, wie kriegen wir die Infos, die die Leute im Hauptkreis reinkriegen und wie schaffen wir das, dass die Menschen sich austauschen und sie dann einen Raum gestaltet. Das Neue ist eigentlich, dass wir Menschen aus der Community heraus das gestalten lassen und das kriegt einen Drive und das kriegt eine Dynamik, die man vorher teilweise nicht absehen kann. Da geht es dann auch wieder viel um Vertrauen. Das ist dann auf meiner Seite ganz wichtig, daran zu vertrauen, dass die Dinge gut werden. Und da haben wir halt Menschen machen lassen. Das Ticketsystem war folgendes. Man konnte online ein Ticket kaufen. Und habe aber die Info bekommen, dein Ticket wurde bereits von der Person vor dir bezahlt. Wenn du willst, kannst du das Ticket für die nächste Person bezahlen oder nicht. So. Also es waren Menschen da, die nicht bezahlt haben, waren Menschen da, die für die nächste Person bezahlt haben. Wir haben da mit Sponsoren gearbeitet und haben gesagt, wir probieren das einfach aus. Und es geht uns nicht um den Gewinn der Veranstaltung, sondern um diese Experimentierfelder. Das heißt, da wurden die Leute schon, bevor es überhaupt losgegangen ist, konfrontiert mit einer Idee von, ah, okay, Gemeinschaft, dem Nächsten was geben, ich habe vom Nächsten was bekommen. Also wir wollten von Sekunde null an die Leute konfrontieren mit der Idee des bedingungslosen Gebens. Wir waren in einem Veranstaltungssaal, in dem es eine klassisch große Bühne gab und wir haben aber dann, ich habe gesagt, ich will die Bühne nicht verwenden, ich will diese Hierarchieebene nicht reinbekommen, dass die Menschen von oben herab sprechen. Aus meiner Sicht ist jeder ein Impulsgeber, eine Impulsgeberin. Manche haben halt mehr Expertise in bestimmten Feldern, deswegen laden wir sie ein. Aber wir haben dann vor der Bühne eine 40 cm hohe, einfach so eine, also Bühne ist übertrieben, aufgestellt, wo man sie draufstellen kann und von da aus haben die Impulsgeber gesprochen. Damit man aus derselben Ebene schon mal spricht, das macht ganz viel mit den Menschen, mit dem Raum. Und dann war es ein Kreissetting, in der Mitte gab es eine Feuerstelle ohne echtes Feuer, weil es war Indoor, aber es gab eine symbolische Feuerstelle. Und auf der Bühne, also so, schon auf der oberen Ebene, wollte ich die Musiker haben, die generieren und erzeugen Emotionen, die dürfen ganz oben stehen. Das hat keine Hierarchie, wenn es um Emotionen und Musik geht, sondern das darf über uns drüber sein, sozusagen. Und das hat einfach total viel gemacht mit der Stimmung, dass die Musik von oben kommt, die Impulse aber von unten aus derselben Ebene. Und dann habe ich natürlich eben Menschen da eingeladen, die es auch schaffen, Leute mitzunehmen und die in Themenbereichen arbeiten, wo es eben genau um dieses Gemeinschaftsgefühl, um Community, um bedingungsloses Geben, um diese Themen auch geht. Es waren so vereinzelte, also einzelne Personen im Saal und dabei, die die Stimmung mit mir gehalten haben. Das sind Leute aus meinem Netzwerk, Leute aus meinem ganz engen Netzwerk, also wirklich Herzensverbindungen, wo ich gewusst habe, die halten mit mir den Raum. Wir sind auf derselben Wellenlänge und wir halten den Raum gemeinsam, weil ich finde, ein Raum muss gehalten werden, nicht von einer Veranstalterin, auch nicht von der Struktur, sondern von Menschen.
Du hast vielleicht gemerkt, dass ich dich nicht durch irgendeine Frage unterbrochen habe, weil ich habe wirklich gebannt gelauscht, weil es waren so viele schöne Elemente, die du da einsetzt und die offensichtlich verbunden sind mit deinen Gemeinschaftserfahrungen, die du auch als Wissenschaftlerin, aber eben auch als Gast, als Mitlebende in der Kalahari erfahren hast. Wie wichtig sind aus deiner Sicht auch als Kulturanthropologin kleinere Gruppen? Also wenn man jetzt an Riesenkongresse denkt, wo 3000 Menschen zusammenkommen, was würdest du da sagen, wie wichtig wäre es, die Menschen auch immer wieder in kleinen Gruppen zusammenzubringen, auch im Hinblick auf dieses Vertrauen schöpfende?
Genau, eben nämlich im Hinblick auf das Vertrauensschöpfende, glaube ich, sind Kleingruppen viel effektiver, also viel nachhaltiger im Inneren, weil man dann viel mehr natürlich aufeinander eingehen kann. Und es ist spannend, dass du das fragst. Wir haben dann an Tag 2 einen ganzen Tag nochmal drangehängt ans Zukunftssymposium. Da waren wir ein Kreis von 35 Menschen, also internationale Leader aus verschiedenen Branchen, weil das Ganze ist ja eine Businessveranstaltung eigentlich, obwohl wir über Liebe im Business auch gesprochen haben zum Beispiel. Also wir wollen da schon anecken und Business auch neu sehen. Und wir haben dann eben diesen kleinen Kreis geschaffen am nächsten Tag und das kriegt dann noch einmal eine andere Dynamik, logischerweise. Dann ist man da mit 35 Menschen, die ich Handpicking ausgewählt habe, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, die kennen sich zwar nicht, auch die meisten noch nicht untereinander, aber die passen zusammen, die halten auch wieder gemeinsam diesen Raum und lassen sich auf Neues ein. Und da passiert dann natürlich in der Tiefe ganz, ganz viel. Ich habe da Rückmeldungen bekommen von Leuten, die gesagt haben, am Ende des Tages, Bettina, du hast mein Leben verändert oder das war einer der wichtigsten Tage meines Lebens. Also wo ich mir dann schon gedacht habe, okay, wow, das ist viel. Aber da hat man einfach auch wieder gemerkt, dass so Herzensverbindungen eben weg von diesem Transaction hin zu Relationship, das passiert viel zu wenig, vor allem im Wirtschaftskontext oder ja, auch im Veranstaltungskontext. Ich bin natürlich viel auf Veranstaltungen unterwegs. Es bleibt so oft an der Oberfläche. Aber es ist so schön, dass mittlerweile viele Menschen neu und anders denken und eben im Nachgang dann auf kleine Runden machen. Ich habe das bei der Convention for You vorher, wann war das? Letztes Jahr, vor 2 Jahren in Schladming so erlebt. Da war ich als Speakerin eingeladen und danach gab es einen, wie haben Sie es genannt? Ich glaube, Fire Talk. Was einfach nur eine kleine Runde war im Nachgang, wo ich nochmal dabei gesessen bin und wir nochmal gemeinsam in die Tiefe gegangen sind und wenn Fragen da waren, Fragen gestellt wurden. Das bewegt ja was in den Menschen und diese Bewegung soll ich wieder aufnehmen, spiele mich wieder zurück. Also so eine Feedbackschlaufe, das ist ja Menschsein, kommunizieren und das funktioniert nur dann, wenn man kleine Gruppen, glaube ich, konzipiert. Und weil du jetzt gesagt hast, 3000 Leute, das ist Marketing, sind Marketing-Dynamiken, die aus meiner Sicht dann gar nicht mehr so viel mit Herzensverbindungen zu tun haben können.
Jetzt war ja gerade die Convention for You, die Tagung der österreichischen Tagungsbranche. Und was wir am Anfang gemacht haben, da waren es 200 Teilnehmende, dass wir die in Vierergruppen zusammengebracht haben, am besten mit Menschen, die sich gar nicht kannten, die deswegen tendenziell ja auch ein bisschen Schiss voreinander haben. Also werde ich von den anderen gemocht? Darf ich dazugehören? Wie finden die mich? Und ich konnte denen garantieren, dass sie auf drei wohlwollende andere Menschen stoßen. Es ist einfach so, das Format so war, dass jeder die Zeit hatte, 6 Minuten ununterbrochen von den anderen darüber zu sprechen, wer bin ich? Also was macht mich aus? Wo komme ich her? Was hat mich geprägt? Und warum bin ich hier? Was sind meine Antriebe, meine Werte? Und dann bekam diese Person von den dreien, die wirklich nur zugehört haben, mit offenem Herzen, ein positives Feedback in dem Sinn, ah, was habe ich von dir gehört, was ich inspirierend finde, was ich spannend finde, was jetzt gerade irgendwie meinen Kopf aufmacht. Und das kannst du sogar mit 3000 Leuten machen, weil Vierergruppen kannst du dann überall bilden. Und es verändert sich sofort irgendwie die Atmosphäre im Saal. Es gibt ganz viel Lachen, es gibt so ein befreites Gefühl. Also es ist meine Erfahrung, wie wichtig solche Kleingruppen dann sind, um Vertrauen zu fassen und zu sagen, ja, hier werde ich gesehen, gehört, hier bin ich als Person auch wichtig.
Das ist so ein schönes Beispiel, wenn ich da einhaken darf. Für mich stellt da die Frage dann im Raum, was traue ich den Menschen eigentlich zu? Also zum einen ich, wenn ich alleine zu einer Veranstaltung gehe, wie du es gerade beschrieben hast, und mir dann überlege, ja, wer ist denn da und kann ich überhaupt mit wem reden? Also was traue ich Menschen an sich zu? Und wir dürfen Menschen an sich zutrauen, dass sie eben dafür gemacht sind, in sozialen Gefügen zu sein und sie das auch können und sich das auch trauen dürfen. Und das andere ist, was traue ich mir selbst zu? Und ich darf mir auch selbst eben wieder viel mehr zutrauen, mich auf andere Menschen einzulassen, wie du sagst, mit dem Herzen zu sprechen, diese vom Herzen zu Herz sprechen, das können wir alle. Und das ist überhaupt nichts Esoterisches oder Naives oder Weltfremdes. Das ist einfach ganz normal Menschsein. Und das dürfen wir mitten ins Zentrum wieder stellen. Es braucht so ein bisschen eine Unterstützung, eben dass jetzt, wie du beschrieben hast, jemand das anleitet, das ist super. Und wenn man das öfter macht, dann merkt man wieder, ah ja, stimmt, wir sind eh einfach nur alle Menschen. Und wir wollen alle nur ganz genau das, jeder Einzelne. Das Gute daran ist, finde ich, also ich werde da eben ganz optimistisch, weil ich ja weiß, dass der Mensch an sich das kann. Und wir dürfen da einfach wieder mehr reingehen in dieses Potenzial.
Ist das deine persönliche Meinung oder ein Wunsch, dass wir alle doch mehr die Gemeinschaftswesen sind? Oder ist das wirklich auch eine Erkenntnis der Anthropologie?
Das ist ganz klar eine Erkenntnis der Anthropologie. Wenn man sich jetzt Menschheitsgeschichte anschaut, 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte, dann ist es völlig offensichtlich und klar, dass das nur in der Community funktionieren kann. Und wir haben 280.000 Jahre unserer 300.000 Jahre Menschheit, also Homo sapiens, als Jäger und Sammlerinnen gelebt, also den Großteil in Kleingruppen verbracht und wir waren nomadisch, sind herumgezogen und in diesen Kleingruppen haben wir uns verbunden und verbinden können und haben aufeinander vertrauen müssen. Es gibt zum Beispiel in der Sprache der Chutwansi gibt es keinen Begriff für Hallo oder für Tschüss, weil man jeden Tag und sein Leben lang mit denselben Menschen verbringt. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir da nicht diese Skills uns angeeignet hätten, auf eine Art und Weise miteinander zu kommunizieren, dass wir uns ständig die Köpfe einschlagen, dann hätten wir es über 300.000 Jahre nicht geschafft.
Jetzt könnte man ja sagen, 280.000 Jahre, Jäger und Sammler, und das, was die Bettina Ludwig da erzählt, das bezieht sich auf diese 280.000 Jahre. Aber jetzt 20.000 Jahre Kulturentwicklung, Homo sapiens sapiens, Städte, Kulturen, Anonymität, Turbokapitalismus, darauf trifft das alles gar nicht zu. Oder muss man sagen, nein, diese 280.000 Jahre, die stecken uns tatsächlich, man könnte sagen, in den Knochen oder in den Zellen oder in den Genen oder stecken sie noch irgendwo in uns drin?
Also ich bin mir ganz sicher, dass die noch in uns steckt. Ich würde nicht sagen Knochen, Gene, wie auch immer, also im System. Auf jeden Fall stecken sie noch drinnen. Und das erkennen und spüren wir auch. Da gibt es man ganz kleine Beispiele, wenn man es jetzt selber überlegt, wenn man den Nachbarn, der Nachbarin eine Schüssel Zucker bringt, weil der Zucker dort ausgegangen ist, das heißt, man unterstützt, man hilft da bedingungslos, das fühlt sich gut an. Wenn man spendet, wenn man jemand Feedback gibt, ungefragt ist und diese Person freut sich, wenn man einfach ein offenes Ohr jemandem schenkt, da fangen die Leute heutzutage teilweise zu weinen an. Danke, dass du mir einfach mal zugehört hast, 10 Minuten. Und all diese Erfahrungen im Kleinen und im Großen, die kennt jeder von uns. Jeder hat so Geschichten schon erlebt. Und das fühlt sich total gut an. Und das zeigt die Wissenschaft, also es gibt wirklich Studien dazu, wie der Glückshormon Serotonin-Level steigt. In einem selber, also in der gebenden Person, aber, und das ist das Spannende, auch in der anderen Person im Gegenüber steigt der Level an Glückshormonen. Das zeigt uns ganz einfach, also es ist wirklich dann auch biologisch nachweisbar oder ersichtlich, dass dieses gegenseitig bedingungslos sich unterstützen etwas macht mit unserem System. Und das haben wir ganz klar noch drinnen. Und das kann man auch wieder üben. Und ich habe zum Beispiel selber eine Challenge oder ein Projekt mir auferlegt, 100 Days of Giving. Also ich habe 100 Tage lang jeden Tag eine Sache gegeben. Also wirklich von einem Lächeln auf der Straße, fremde Personen auf der Straße angelächelt, ungefragt. Und das ist ja ganz spannend, weil ich bin ja lebe in Wien, da lacht man jetzt nicht so oft die Leute auf der Straße an. Aber wenn man das macht, dann die Gesichter zerlaufen teilweise, weil sich die Menschen so freuen.
Könnte auch falsch verstanden werden, wenn du als Frau irgendwie durch Wien gehst und auch Männer anlächelst.
Ja, das stimmt. Und da war ich natürlich, ich habe gerade bei Männern immer ein bisschen Vorsicht, ich habe eher Frauen angelacht oder jüngere Männer, aber grundsätzlich sehr nur gute Erfahrungen damit gemacht. Oder ich habe Leute zum Essen eingeladen. Ich habe Menschen eben ein offenes Ohr geschenkt und gesagt, ich höre dir jetzt einfach mal zu, du kannst mal 15 Minuten reden und ich sage nichts. Ich gebe auch nachher keinen Kommentar, keine Wertung ab, erzähl mal, wie geht's dir? Ja, oder auch kleine Dinge, Menschen miteinander verbunden und connected, die gar nicht so noch gefragt haben, wo ich den Impuls gehabt habe, ah, die würden zusammenpassen, so also von bis. Und das ist ein wahnsinniger Transformationsprozess, der da passiert ist. Und da braucht man überhaupt nicht 100 Tage dazu. Ich traue mich sagen, dass wenn man das 7 Tage lang macht, spürt man da schon ganz klar eine Veränderung. Und das, was sich einstellt, ist Folgendes. Und das zeigt eben, wie stark wir eigentlich alle miteinander verbunden sind. Nach einigen Tagen kriegt man immer mehr das Gefühl, ah ja, genau, wir sind ja eigentlich alle irgendwie verbunden und wir sind uns auf eine gewisse Art und Weise sehr ähnlich. Also zum Beispiel dieses bedingungsloses Geben. Das fühlt sich bei jedem gleich an, weil das zeigt die Biologie eben auch. Also, das ist vielleicht wirklich, also einfach an die Hörer und Hörerinnen da draußen, probiert es mal aus, wenn es nur 7 Tage sind, 7 Days of Giving. Das ist zum Beispiel auch ein Aspekt oder ein Side-Projekt vom Zukunftssymposium. Wir haben 30 Days of Giving Challenge in Business gestartet. Das heißt, auf unserer Website kann man es jetzt runterladen. Das ist eine Broschüre, in der es darum geht, im Business-Kontext oder einfach im Arbeitskontext, 30 Tage lang etwas zu geben, mit Beispielen und mit Platz für Notizen, einfach ein bisschen reinzukommen in dieses, wir sind ja alle Menschen und wir spüren uns einander eigentlich total und das wieder ein bisschen mehr auszuprobieren.
Wir müssen es offensichtlich üben. Die Weisheitslehren aller Traditionen, ob das der Sufismus ist, ob die christliche Mystik ist, ob es der Zen-Buddhismus ist, die sagen, dass wir miteinander verbunden sind. Aber wie Albert Einstein mal gesagt hat, diese Vorstellung eines getrennten Ichs ist eine der schlimmsten optischen Täuschungen, hat dieser Mann gesagt. Eigentlich Physiker, kein spiritueller Lehrer. Wir haben das irgendwie verloren. Und gleichzeitig ist das, was du sagst, sehr hoffnungsspendend, weil es noch in uns drin ist und weil wir es auch wieder wecken können, dass wir wieder Zugänge schaffen können.
Das mit dem Individuum finde ich so wichtig, weil in Jäger-Sammler-Gesellschaften gibt es zum Beispiel kein Wort, keinen Begriff für Individuum. Was ja total interessant ist, weil für uns ist es einfach völlig normal, das Individuum, ich selbst, ich alleine, das ist einfach in unseren Köpfen ganz normal. Jetzt gibt es Sprachen, in denen es diesen Begriff nicht einmal gibt. Das heißt, diese Vorstellung, dieses Weltbild ist danach ein ganz anderes, wenn ich mich nicht ständig allein sehe. Und alleine diese Erkenntnis aus meiner Sicht hilft uns schon dabei zu sehen, ah, okay, das ist also nichts Naturgegebenes, nichts Universelles, sondern das ist eine Geschichte, die wir uns in unserem kulturellen Kontext erzählen. Und wenn es jetzt um Geschichten erzählen geht, dann sehe ich das so, die Geschichten, die wir heute erzählen, sind eben die Zukunft von morgen. Und wir sitzen aber jetzt gerade in der Geschichte von Menschen, die vor uns da waren. Das heißt, alle Geschichten, die wir heute erzählen, das wird die Gegenwart von den Generationen nach uns sein. Und ich finde, das hat eine Power und eine Kraft in sich. Und das dürfen wir aktiv nutzen, Geschichten zu erzählen, in denen die nachfolgenden Generationen gerne leben wollen. Und das ist eine Kraft, die haben wir in uns, weil wir sind die einzige Spezies, die symbolhaft kommunizieren kann. Und das ist auch wieder so ein Anthropologen-Fact. Wir sind die einzige Spezies, die symbolhaft kommunizieren kann, die sich Geschichten ausdenken kann, die Dinge erzählen kann, die gar nicht da sind. Also ich glaube, den dürfen wir wirklich nutzen, um Zukunft zu gestalten.
In der Umweltszene wird ja auch immer wieder betont, dass wir positive Geschichten brauchen, also nicht Nachhaltigkeit dadurch versuchen zu erzeugen, indem wir gegen etwas sind oder indem wir Bedrohungsszenarien ständig ausbreiten und ausmalen, sondern dass man positive Geschichten erzählt. Würdest du sagen, dass auch die Anthropologie bestätigen kann, dass Geschichten Kraft haben, dass Geschichten Macht haben? Dass Geschichten wirklich, auch wenn wir sie uns erstmal nur erzählen, die Wirklichkeit verändern können?
Ja, weil Storytelling mit dem Anfang der Geschichte der Menschheit da war. Wir haben Informationen, Erfahrungen weitergetragen über Geschichten. Und das passiert auch in heutigen Jäger-Sammler-Gesellschaften und auch in zum Beispiel in unserem kulturellen Kontext oder gesellschaftlichen Kontext ja immer noch. Wir erzählen uns ständig Geschichten von irgendetwas. Und manche glaubt man und manche glaubt man nicht. Aber warum glaubt man denn manche? Das hat einfach nur was mit der eigenen Sozialisierung, mit dem eigenen Großwerden zu tun und die nimmt man für wahr. Letztendlich ist all das, was wir hier tun, natürlich nur eine Geschichte. Und die können wir miterzählen aus meiner Sicht. Und dazu sind wir eigentlich da, die mitzuerzählen. Und gerade in Zeiten des Wandels und der Transformation sollten wir die ganz, ganz aktiv miterzählen.
Du hast mehrfach ein Phänomen in Jäger- und Sammlergesellschaften erwähnt, die Gleichheit untereinander. Meine Frage ist, ist diese Gleichheit in Jäger- und Sammlergesellschaften nicht etwas völlig anderes als unser Ideal von Gleichheit in einer demokratischen Gesellschaft mit Menschenrechten, Menschenwürde? Oder können wir tatsächlich etwas von diesen egalitären Strukturen, die gleiche Verteilung von Besitz, Macht, Status auf uns übertragen?
Aus meiner Sicht, was wir uns rausziehen können aus der Geschichte der Jäger-Sammler oder aus deren Kontext, wie die sich organisieren, ist diese Gleichwertigkeit zu sehen, zu verstehen und auch wirklich zu verinnerlichen, dass alle Menschen gleichwertig sind. Und das ist einmal das Fundament für all die Strukturen, die man darauf baut. Und das ist in Jäger-Sammler-Kontexten auf eine Art und Weise einfacher möglich, weil es keine Form von Hierarchie gibt. Also Jäger-Sammler-Gesellschaften organisieren sich hierarchielos. Das heißt, es gibt nicht den klassischen Häuptling, eine Anführerin, sondern Dinge werden gemeinschaftlich entschieden. Und das ist jetzt natürlich in unserem sozialen oder gesellschaftlichen Setting undenkbar. Wie sollte das gehen? Aber auch da wieder sehr spannend zu sehen, es geht. Es gibt Menschen im Heute, hier und Jetzt, eine Stunde Zeitverschiebung nach Namibia, die tun genau das. Das funktioniert natürlich dort, weil die Gruppengrößen viel kleiner sind und weil da auch andere, zum Beispiel, es gibt auch kein Konzept von Besitztum, das heißt, niemandem gehört irgendetwas oder allen gehört alles. Mir geht es immer darum, ja nicht die Geschichte zu erzählen, wir sollen wieder wie Jäger und Sammlerinnen leben, aber diese Grundidee und diesen Grundwert von Gleichwertigkeit absolut zu übertragen. Und da geht auf jeden Fall noch viel, viel mehr im kapitalistischen System.
Da geht auch sicherlich noch viel, viel mehr in Veranstaltungen, die schon alleine von dem räumlichen Setting ja etwas Hierarchisches haben. Du hast in unserem Gespräch schon erwähnt, da ist oben die Bühne und unten das Parkett und dann spricht oft jemand von oben. oben von der Bühne herab auf die, die da unten sitzen. Also schon allein das räumliche Setting ist ja hierarchisch strukturiert. Gleichzeitig versuchst du es anders zu machen, wenn du selbst organisierst, Zukunftssymposium. Welche Chancen siehst du, dass wir auch bei Veranstaltungen wirklich im Mainstream, zu der vielleicht deine Veranstaltung noch nicht gehört, weil du eben innovativ bist, Dinge ausprobierst. Das passiert ja oft eher am Rande des Mainstreams. Aber welche Potenziale siehst du, diesen hierarchischen Mainstream aufzulockern und aufzubrechen?
Ein Satz, der bei mir einfach in den letzten Monaten und im letzten Jahr aufgepoppt ist, ist, we have to prepare humanity for love. Also wir müssen die Menschheit auf Liebe vorbereiten. Und das hört sich jetzt irgendwie dramatisch an oder vielleicht auch manche würden es wieder in eine Esoterik-Ecke stecken, meine ich aber überhaupt nicht. Mir geht es darum, jetzt nach einer Zeit, in der es jahrzehntelang um den Aufbau der Wirtschaft ging und immer es darum ging, aufzubauen, Wohlstand zu verbessern, mehr zu haben, mehr zu generieren, jetzt wieder die Menschen oder die Gesellschaft wieder darauf vorzubereiten, auf diese Herzenverbindungen zwischen den Menschen, auf diese grundsätzlich auf diese Verbindungen zwischen Menschen. Das haben aus meiner Sicht vor allem in der Wirtschaft, in der Veranstaltungsbranche einfach aus den Augen verloren, dass natürlich überall immer Menschen sitzen und nicht Arbeitskräfte. Und so banal, wie sich das anhört, so komplex ist es aber auch. Und ich glaube, das wird alles ein bisschen dauern. Ich sehe das nicht in den nächsten 5 Jahren, ich sehe das in den kommenden Jahrzehnten. Aber ich glaube, die Menschlichkeit, das Mitgefühl, so die Compassion, also ich bin da ganz klar überzeugt, dass wir, wenn wir jetzt in 10, 15, 20 Jahren zurückschauen, dass wir sagen werden, wow, die Veranstaltungsbranche zum Beispiel oder die Wirtschaft an sich ist menschlicher geworden, weil sich's auch nicht mehr ausgeht. Ganz viele Menschen können, also wirklich einfach ressourcentechnisch, energietechnisch wollen und können nicht mehr in unmenschlichen Settings arbeiten und haben auch keinen Bock mehr auf unmenschliche Veranstaltungen. Wieso soll ich da hingehen? Ich schaue mir ein YouTube-Video oder ein Video von irgendeinem Speaker, Speakerin eh online an. Das muss schon irgendwie was bringen. Zeit haben auch alle keine. Wenn ich da mit einem Gefühl von Community, von Gemeinschaft, wirklich einem richtig guten Gefühl rausgehe, dann gehe ich da gern hin. Und gerade in der Wirtschaft sehen wir das ewige Thema, das über allem steht. Wir finden keine Leute und es ist schwierig, Menschen, also Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu halten, überhaupt sie anzuborden und zu halten. Und das ist jetzt ein Thema, das in allen Branchen angekommen ist. Das heißt, da gibt jetzt auch gar nicht mehr so viel Spielraum und viele Unternehmen müssen sich anpassen und müssen mehr an diese Menschlichkeitsthematik reingehen, weil sonst findet man gar keine Leute mehr.
Dein Satz, wir müssen menschlicher werden, hat noch bei mir was anderes ausgelöst. Ich erinnere mich an ein Zitat von einem der führenden britischen Forscher zum Thema künstliche Intelligenz, Stuart Russell, der gesagt hat, wir müssen lernen, menschlicher zu werden. Das meinte er nicht im moralischen Sinne, sondern Eigenschaften wie das von dir genannte Mitgefühl, Sinnstiftung, Kreativität, die urmenschlich sind, sage ich jetzt mal einfach auch als Nicht-Anthropologe, diese Qualitäten zu nähren, weil sie so wichtig sind für unser Zusammenleben und weil sie uns abgrenzen von all dem, was auch die tollste künstliche Intelligenz kann.
Eine Sache, die ich immer sage in diesem Zusammenhang ist, wir werden in Zukunft wieder beweisen müssen, dass wir Menschen sind. Und das heißt ganz genau das eigentlich, was du gerade beschrieben hast. Und wenn man das weiterdenkt, ist das aus meiner Sicht ein Riesenpotenzial für die Zukunft. Die Kombination aus dem, was wir als Gesellschaften heute schon alles schaffen, wie wir uns organisieren, welche Strukturen wir für den Menschen entwickelt haben. Wenn man jetzt 500 Jahre zurückschaut, wir leben ja im ärgsten Wohlstand heute. Und wenn man jetzt diese Fähigkeit des Wohlstandaufbauens kombiniert mit diesem Menschsein, es ist ein exponentielles Wachstum für viel breiter ausgelegte Menschlichkeit. Das heißt, es ist viel, viel mehr Menschen auf dieser Welt noch besser geht.
Ja, und der Wohlstandsaufbau war ja auf Kosten von Menschlichkeit. Also das, was Karl Marx nicht ganz unzutreffend als Entfremdung charakterisiert hat, was auch der deutsche Soziologe Hartmut Rosa, der auch hier im Podcast war, als Entfremdung bezeichnet, diese wahnsinnige Geschwindigkeit, dieses sich gegenseitig als Menschen eher als Objekte wahrzunehmen, Objekte des wirtschaftlichen Ausbeutens, Objekte der Belehrung oder was auch immer, und nicht wirklich als Subjekte, mit denen man empathisch in Kontakt und in Beziehung treten kann.
Und wenn man das neu paart mit eben einer Empathie, eben was ist dann noch alles möglich?
Nochmal ein anderer Aspekt aus deiner Arbeit, den ich spannend fand. Du sagst, aufgrund der Stille-Erfahrung in der Wüste, wir brauchen mehr Räume, wo wir gezielt den Lärm ausschalten. Und auch da würde ich dich gerne fragen, wie geht es bei Veranstaltungen, wo ja üblich ganz viel präsentiert, geredet, diskutiert wird. Und wo meine Erfahrung ist, wenn ich als Moderator zu Momenten der Stille einlade, dass das erstmal Menschen ganz unangenehm finden und dass es bei denen erstmal richtig laut wird im Kopf. Wie können wir diese Stille mehr einladen?
Mit Musik. Wir hatten bei unserer letzten Veranstaltung eine österreichische Künstlerin, die Ina Regen, die nicht nur, aber viele Balladen singt und die sehr einfach ganz emotionale Musik macht. Und da waren viele Leute im Raum, die plötzlich geheult haben, einfach weil es so emotional war, ihre Musik. Und Musik hilft uns dabei in der Welt, in der ja eben, wie du sagst, alles so schnelllebig ist. Und wenn man dann einmal in die Stille geht, es plötzlich ganz laut ist im Kopf. Musik hilft uns dabei, leise zu werden. Das schafft eine Art von Stille, die aber nicht ganz leise ist. Mit Stille meine ich in dem Fall einfach, dass die Leute so nach innen gerichtet sind und völlig bei sich sind, aber nicht die Angst vor der Stille haben müssen, weil es, man hört eh Musik in die Richtung. Das ist wie am Feuer sitzen aus meiner Sicht. Wenn man am Feuer sitzt, dann hat es, und das kennen ja ganz viele, ganz was Angenehmes, ein Gefühl von Runterkommen, von Erden, von Ruhe und auch von Stille, aber nicht so eine beängstigende Stille, weil wir hören was, wir sehen was, aber trotzdem sind wir nach innen gerichtet. Also Feuer und Musik sind aus meiner Sicht die zwei besten Tools, um in die angstfreie Stille mal zu kommen. Und natürlich wäre dann der nächste Schritt eine Stille, wo nichts mehr einen ablenkt.
Das ist dann Next Level Silence.
Genau.
Das Lagerfeuer hast du erwähnt. Ich war bei einem Campfire Festival und dieser Begriff, das Sprechen am Lagerfeuer, taucht mittlerweile auch öfter auf, wenn es um Veranstaltungsdesign geht. Was kann man von diesem Lagerfeuer-Talk tatsächlich auf eine moderne Veranstaltung bei uns übertragen?
Ich glaube, dass es eben einfach was sehr Erdendes hat und was mit der Natur oder mit der Umgebung, mit dem Umfeld Verbindendes. Also es zieht alle an denselben Punkt, alle schauen zum selben Punkt, zum Feuer. Das heißt, das verbindet schon. Man hat eine gemeinsame Kreismitte. Und so eine Kreismitte, die, auch wenn das ganz was Kleines ist und banal wirkendes, die hat, glaube ich, eine große Wirkung, weil man eine Gemeinsamkeit plötzlich schafft, nur mit einem Ding, das in der Mitte liegt. Und durch diese Gemeinsamkeit merkt man auch richtig, boah, wir sitzen im Kreis, wir sind ja ein Kreis, ein geschlossener, das sind wir. Und dieses Wir-Gefühl fühlt sich oft angenehmer an, gerade auf Veranstaltungen, wo sich's schnell verliert, wo man jetzt Gefühl hat, wo man nicht genau weiß, wo gehöre ich dazu, mit wem soll oder kann ich da jetzt reden, wie funktioniert das hier? Und das ist zum Beispiel eine Struktur, die man dann schafft, wo man die Menschen so ein bisschen an der Hand nimmt und sagt, passt schon, das sind eh wir sind der Kreis, du kannst dich wohlfühlen, du bist Teil des Kreises. Und natürlich diesen Natur, diesen erdenden Aspekt da reinzukriegen, ist, also aus meiner persönlichen Sicht, ich liebe das Feuer. Das ist total angenehm, ein natürliches Element da reinzubringen, weil es uns dann mit dem verbindet, was eigentlich außerhalb dieser vier Wände des Veranstaltungssaals ist, passiert.
Aber Indoor-Feuer ist nicht.
Na genau, wir haben zum Beispiel eben eine Lagerfeuerstelle geschaffen, die nicht gebrannt hat, mit wirklich echten Holzscheiteln und dann halt gelben, also Seidentüchern, gelb und rot. Du kriegst ein Feeling von Lagerfeuer.
Toll.
Oder was ich vor kurzem gemacht habe, bei einem Deep Dive nach einer Keynote, die ich gehalten habe, habe ich am Anfang eben, um diese Stille auch anzuleiten, ich glaube, es waren dann waren 6 Minuten, glaube ich, auf die Leinwand ein Lagerfeuer-Video, also einfach YouTube Lagerfeuer googeln und dieses Video hochgeladen mit Lagerfeuer-Sounds und mit dem Bild und wir sind da 6 Minuten in der Stille gesessen. Es fühlt sich nach Schummeln an, aber es kann einen ähnlichen Effekt haben.
Ja, weil es eben um dieses Zentrieren geht, wo es um die Mitte geht, wo es um die Innerlichkeit geht und das ist ja alles nicht geschummelt. Bettina, zum Schluss noch ein wichtiges Thema, also das dir und mir wichtig ist, das Thema Zukunft. Du hast mal gesagt, Zukunft braucht den Mut, Kultur neu zu denken. Wofür genau braucht es diesen Mut?
Da geht es um das Geschichtenerzählen, über das wir vorher gesprochen haben. Die Natur des Menschen ist eine Kultur aus meiner anthropologischen Sicht. Das heißt, wir sollten uns nicht die Frage stellen, wozu ist der Mensch gemacht? Und da werde ich als Anthropologe noch immer wieder gefragt, für wie viele Arbeitsstunden ist der Mensch gemacht? Und ich erzähle immer die Geschichte, dass in Jäger-Sammler-Gesellschaften die durchschnittliche Arbeitszeit 8 Stunden pro Woche sind. Und dann kommt schnell die Frage, okay, für wie viele Stunden die Woche sind wir gemacht und für welches Beziehungsmodell sind wir gemacht und für welche Hierarchie oder Organisationsformen sind wir gemacht. Und ich glaube, wir sollten uns nicht die Frage stellen, wozu sind wir gemacht, sondern wozu sind wir imstande. Und dabei helfen uns eben die Geschichten der Jäger-Sammler, weil die zeigen uns, dass dieses Spektrum an menschlicher Organisationsform eben viel diverser und breiter ist. Und dann dürfen wir einfach mit Hirngespinsten starten, uns Dinge vorstellen, die noch gar nicht da sind, überlegen, wie wollen wir denn eigentlich leben und uns da neue Geschichten dazu ausdenken. Und das meine ich mit, die Natur des Menschen ist seine Kultur, es ist zum einen seine Anpassungsfähigkeit, dass er sich auf unterschiedliche Geschichten anpassen kann und zum anderen aber eben auch ganz viel dieses Community-Setting, dass Geschichten auch nur innerhalb der Gemeinschaft funktionieren, weil mir selber kann ich viele Geschichten erzählen, aber das wird im Außen nichts bewirken.
Du sprichst auch von Utopien für Realisten. Das klingt ja erstmal paradox, also entweder Utopie oder Realismus. Aber was meinst du mit diesem Ausdruck?
Ich glaube, die Zeit oder die letzten Jahre vor allem haben uns gezeigt, dass wir in einer nicht planbaren Welt leben und dass irgendwie eh alles auf eine Art und Weise utopisch ist. Und in dieser Phase, in dieser Zeit der Transformation und des Wandels müssen wir utopisch denken. Und das ist aus meiner Sicht eben deswegen realistisch, weil wir gemerkt haben, es ist nichts planbar. Wir wissen sowieso nicht ganz genau, was in 5 Jahren, in 10 Jahren sein wird. Und jetzt geht es aus meiner Sicht eben dann darum, große Fragen zu stellen, Menschheitsfragen, uns zu überlegen, wer sind wir eigentlich als Mensch, was wollen wir, was brauchen wir? Diese großen Fragen zu stellen, und da wird es dann schnell mal philosophisch und schnell auch gefühlt utopisch, aber das braucht es halt jetzt, wenn man Mitgestalter und Mitgestalterin der Zukunft sein will.
Genau darum geht es dir ja immer wieder, auch beim Zukunftssymposium, um eine konstruktive Haltung zur Zukunft. Hier im Podcast hat der MIT-Professor Otto Sharma gesagt, dass ihn wirklich, wirklich besorgt, dass es viele kluge Menschen gibt, die auch wirklich engagiert sind, sich Gedanken über die Zukunft machen, dass die von so einer Art kollektiven Depression erfasst sind. Nach dem Motto, wow, das ist alles so riesig, es geht so schnell, der Klimawandel, das ist alles außerhalb meiner Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann sagen, ja, man kann ja eh nichts machen. Also wie wichtig ist aus deiner Sicht Optimismus und auch dieses Grundvertrauen, ich kann etwas tun?
Dazu muss ich ausholen und eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe 2014 begonnen, mich mit Jäger- und Sammlerthematiken auseinanderzusetzen. Und damals war das sehr spannend. Ich habe mir gedacht, okay, es gibt Jäger-Sammler, wow, wo gibt's die? Worüber reden die im Alltag? Was machen die Leute? So, das will ich lernen, darüber will ich mehr erfahren. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dort voll eingetaucht in dieses Thema und habe 1,5 Jahre, also circa alles gelesen und verschlungen, was es dazu gibt. Und das war sehr schwierig eigentlich 1,5 Jahre lang, weil ich plötzlich alles hinterfragt habe. All das Setting und die Struktur, an das ich gewöhnt war, das ich auf eine Art und Weise als normal angesehen habe, habe ich plötzlich hinterfragt. Von Arbeitssettings, eben Arbeitsstunden, dass wir bezahlt werden für Arbeit, in welchen Beziehungsformen wir leben, wie wir wohnen, ob wir Familie gründen, ob wir uns die Zähne putzen in der Früh, alles. Und das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen, weil das ist, plötzlich hinterfragst du alles. Und das ist vielleicht dieses Gefühl, das du jetzt beschrieben hast, das Otto Sharma über diese Menschen erzählt hat. Und irgendwann habe ich aber dann gelernt, aufgrund des Eintauchens in die Jäger-Sammler-Welt, dass, wenn mir dieser Boden unter den Füßen weggerissen wird, dass ich eigentlich fliegen kann. Es hat mir ein extremes Gefühl von Leichtigkeit nach diesem schwierigen Prozess verschafft, weil ich gemerkt habe, es ist ja eigentlich alles möglich. Also irgendwie so, ich habe so ein Gefühl bekommen von, und das ist wahrscheinlich auch dieses Anthropologinnentum, was wir versuchen, ist immer von außen auf Gesellschaft und auf Struktur zu schauen und den Vogel in der Vogelperspektive drüber zu fliegen und von außen zu verstehen, was passiert. Und ich habe dann durch diese Geschichten mit den Jäger-Sammlern und durch diese Anthropologinnen-Ausbildung einfach so eine Außenperspektive eingenommen, wenn es notwendig ist, die mir hilft, Abstand zu kriegen und Dinge von außen zu betrachten und nicht so drinnen zu stecken voller Angst, sondern durchzuatmen, 3 Schritte zurückgehen oder drüber zu fliegen und schauen, okay, was heißt das jetzt auf große, auf lange Sicht? Was ich weiß, ist, dass ich eben gerade deswegen ganz klar für Optimismus eben einstehe und aktiv auf Bühnen gehe und über eines meiner Zentralthemen eben Optimismus spreche, weil ich kenne das und ich glaube auch, dass wir manche Menschen verlieren, also die, die eigentlich Kraft hätten, eben neue Geschichten zu erzählen und vor allem Dinge umzusetzen, neue Strukturen umzusetzen, dass wir die ein bisschen verlieren Und die müssen wir wieder herholen und reinholen. Und deswegen gehe ich auf Bühnen, erzähle Geschichten, schreibe Bücher, mache Podcasts, was auch immer. Weil ich sage immer, der Optimismus, der muss irgendwie unter allem stehen, weil schwierig ist es sowieso. Und da gibt es jetzt tausend Dinge, die in dieser Welt nicht funktionieren. Aber wir müssen eine optimistische Haltung einnehmen, damit wir in dem Modus bleiben, etwas verändern zu wollen. Und Optimismus aus meiner Sicht ist einfach nur eine aktive Entscheidung für einen positiven Ausblick in die Zukunft und nicht mehr und nicht weniger. Das ist mir immer so wichtig zu sagen, weil es geht dabei nicht darum, Scheuklappen aufzusetzen und zu sagen, na, die Welt passt eh, ist eh ganz nett, das passiert eh, das passt schon und irgendwie Dinge zu verdrängen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Dinge zu sehen und sich deswegen für einen positiven Blick in die Zukunft zu entscheiden, weil wir es besser machen wollen. Und das hilft mir, in meiner Kraft zu bleiben, so dieses positiv nach vorne blicken und zu machen, ins Tun zu kommen. Und das Spannende ist, eine kurze Geschichte vielleicht noch, ich stelle mich auf die Bühne und sage, ich bin Optimistin. Und das ist dann immer so, dann sind die Leute baff und sagen, wie kann man jetzt Optimistin sein in einer Welt wie dieser? Vor kurzem ist eine Frau zu mir gekommen nach einer Veranstaltung, die geheult hat und mich umarmt hat und gesagt, danke, dass du sagst, dass du Optimistin bist, weil ich würde das oft auch gern sagen, aber ich traue mich nicht, weil das kann man ja nicht sagen in einer Welt wie dieser. Und da habe ich auch gemerkt, es braucht Leute, die es aktiv aussprechen, um andere mitzunehmen.
Und das hast du jetzt sehr deutlich getan und das am Ende dieses Podcast-Gesprächs, Entscheidung für Optimismus, Entscheidung für Zukunft, dem gilt es nichts hinzuzufügen. Bettina, ganz herzlichen Dank für deine Inspiration. Ich habe wahrgenommen bei dir sowohl die Wurzeln, 300.000 Jahre, als auch die Flügel. Und ist auch etwas, was ich mir für mich selber wünsche, verwurzelt zu sein und gleichzeitig diese Leichtigkeit reinzubringen. Und da hatte ich einfach eine gute Resonanz dazu. Vielen Dank.
Das ist schön, das freut mich. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die tollen Fragen und dass ich mich mit dir über diese Themen austauschen durfte.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.